Moin Moin und herzlich willkommen. Heute ist Dienstag, der 27. August 2024. Es ist wieder Zeit für eine neue Episode von Carbonolactat, dem Podcast der Zeitschrift Triathlon, die hier druckfrisch vor mir liegt, und der Website trimark.de, die ich natürlich auch offen habe hier. Mein Name ist Frank Wechsel, ich bin euer Publisher. Mir gegenüber sitzt euer Chefredakteur.
Nils Fliessert, genau, jetzt bin ich dir ins Wort gefallen. Servus und hallo.
Kein Problem. Wir reden über das, was aktuell sich im Triathlon tut. Wir hatten beide am Wochenende aber andere Missionen. Von daher waren wir nirgendwo live vor Ort.
Sagen Nein, wir waren nicht vor Ort. Aber wie das dann so ist, man kann ja nicht ohne, ne? Dann guckt man immer mal wieder rein und immer mal wieder rauf und so. Und es sind ja dann doch ein paar bemerkenswerte Dinge passiert, so ums ganze Wochenende rum. Und da können wir uns ja mal drüber unterhalten.
Ja, eine ganze Menge passiert ums Wochenende drumherum. Wolltest du erzählen, was du sportlich gemacht hast am Wochenende oder ist das Privatsache?
Nö, ach, was ich weiß ja jeder, glaube ich, habe das schon oft genug hier fallen gelassen, dass ich Football-Fan bin. Und ich war beim College-Football, beim Saisonauftakt sozusagen in Dublin. Das ist ein riesiges Sportspektakel und ich finde das immer sehr, sehr spannend, wie man... Ja, da kann man mal sehen, wie Sport auf ein Niveau gehoben werden kann, was Entertainment angeht und so weiter. Das kann man gut oder schlecht finden. Aber wenn man sich dann noch überlegt, dass das College-Sport ist, also das sind Studenten, die da auf dem Platz stehen und was da abgezogen wird, ist unfassbar. Also
du behauptest also, da war mehr los als beim Ironman Ireland.
Nein, das ist Wahnsinn. Es sind irgendwie in den lokalen Nachrichten stand irgendwie, dass 27.000 Amerikaner angereist sind für dieses Wochenende.
Krass.
Um da ja ihre Unimannschaft spielen zu sehen. Und wir haben das in den USA, wenn du dich erinnerst, wir haben mit den Ironman-Leuten mal gesprochen und so weiter, die auch alle schwer im Football-Fieber sind, aber deutlich mehr im College. Also als NFL ist bei vielen dann tatsächlich so das Nebenprodukt. Und dann tatsächlich, College-Football so die Nummer eins.
Ja, ich hatte tatsächlich Amerikaner zu Hause jetzt für ein paar Tage zu Besuch. Freunde aus ehemals Florida, jetzt Arizona, sind gerade umgesettelt. Und zwei Dinge habe ich gelernt. Einmal, ich weiß natürlich, was der Super Bowl ist, auch wenn ich anders als meine Kinder nicht dafür nachts aufstehe. Aber ich bin mal bei denen angereist, als sie noch in Florida lebten. Da hieß es nur, heute Nacht ist eine sehr wichtige Nacht für uns Amerikaner. Und da dachte ich, was passiert jetzt? Ja, da war eben irgendein College-Football-Finale.
Ja.
Und das Zweite, was ich gelernt habe, ist... vergesst diese ganze Preseason, das ist so langweilig, das interessiert niemanden. Mit den Playoffs geht's los. Ja, das ist so, als wenn wir diese ganzen Ironman Hamburg, Ironman Frankfurt und so gar nicht, sondern uns nur auf Nizza und Hawaii konzentrieren würden.
Ja, Preseason ist ja nochmal die Vorsicht, also die, es gibt jetzt...
Also Ironman 73.
wie soll man das sagen? Nein, das ist quasi, sind so in Anführungszeichen Trainingsspiele sozusagen.
Okay,
so,
okay.
Jeder ist aber verpflichtet, die zu machen, die sind so bevor es dann mit der Saison richtig losgeht und so weiter. Und da wird alles, jede Menge Sachen werden dann ausprobiert. Das wäre ungefähr so, als wenn man dann nicht mit seinem Triathlonrad kommen würde. So, also wenn die Profis sagen würden, ich mache das mit dem Hollandrad.
Ja, okay.
Das ist die Preseason.
Erinnert mich an meinen Fotografenfreund, unseren Fotografenfreund Delicar, der mich mal bei irgendwelchen Olympischen Spielen fragte, gehst du morgen früh zum Training? Wo ich gesagt habe, das ist kein Training, das sind die Vorläufe, das ist Überlebenskampf für uns.
Ja,
der Australier.
Das sieht man als Australier dann möglicherweise anders. Ja.
Ganz genau.
Ja, aber man kann ja mal so Vergleiche ziehen zwischen den Sportarten und wie gesagt, wir haben beide noch die Aussage der PTO im Ohr, ne? Man will unter die Top 10 der Zuschauersportarten und wenn man sagt, Football ist möglicherweise unter den Top 3, würde ich mal sagen, wenn man den Super Bowl mitnimmt, was kommt dann noch mit rein? Fußball-Weltmeisterschaft, Formel 1 ist auch noch ziemlich groß weltweit irgendwie, oder so Sportarten wie Cricket, von denen wir überhaupt keine Ahnung haben, aber in Indien, Pakistan, wer weiß gar nicht, überall in den ganzen Commonwealth-Ländern wahnsinnig viele Leute haben. Ich glaube, jetzt, das ist gefährliches Halbwissen und ich weiß auch seinen Namen nicht, habe ich schon wieder vergessen. Es gibt einen Cricket-Spieler, der die meisten Follower auf Instagram hat. Das ist einer der größten Instagram-Accounts überhaupt.
Okay.
Wir kennen ihn nicht.
Ja.
So, ne? Aber, und da soll sich irgendwo Triathlon einsortieren.
Ja.
Und da sind wir sehr gespannt, wie wir da hinkommen. wir sind dann natürlich befangen. Wir finden das natürlich so spannend, wie das andere auch.
Ganz genau.
Die Frage ist nur immer, wie kriegt man das hin, dass alle das so spannend finden?
Ja.
Das ist, glaube ich, noch ein weiter Weg.
Apropos spannend, bauen wir den Spannungsbogen mal langsam auf. Machen wir erstmal Werbung. Der Werbepartner der heutigen Episode ist nämlich AG1, und zwar das neue AG1 mit verbesserter Rezeptur. Denn wenn die Wissenschaft Fortschritte macht, dann möchte das auch AG1 machen. Die nennen das Continuous Improvement. Das bedeutet, dass die Rezeptur und die Qualitätsstandard fortlaufend angepasst werden. Ja, was ist denn drin oder was bedeutet das, wenn AG1 vom neuen AG1 spricht? Sie sagen, dass damit das ganzheitliche Nährstofffundament gelegt wird mit 70 Inhaltsstoffen, die verschiedene Bereiche des Körpers unterstützen, wie die Verdauung, wie den Stoffwechsel, wie das Immunsystem. Das geht bis zu den Haaren. AG1 unterstützt dich bei der Verdauung, damit die enthaltenen Nährstoffe auch genau dort ankommen, wo sie gebraucht werden. Die neue Rezeptur enthält neben Verdauungsenzymen und Bakterienkulturen, die in einem gesunden Darm vorkommen, nun auch Calcium, das die Enzyme bei der Verwertung der Nährstoffe unterstützt. Das Ganze unterliegt dem Konzept des noch mehr More in One. Und das bedeutet, mit der neuen Rezeptur sind sowohl die Bioverfügbarkeit als auch die Synergie der Inhaltsstoffe von AG1 nochmals optimiert worden. Das Ganze ist natürlich sicher und empfohlen und zertifiziert. AG1 ist in den USA schon lange NSF zertifiziert. Jetzt ist die Zertifizierung durch die Kölner Liste, das ist ein unabhängiger europäischer Qualitätsstandard, auch erfolgt. Ja, das heißt, man kann sich sicher sein, wenn ich das Ganze nehme, habe ich da nicht irgendwelche Rückstände, weil in irgendwelchen Fabriken irgendwelche anderen Mittel auch zubereitet wurden. Das Ganze ist zertifiziert und sicher und auch mit der Kölner Liste, die eben sicherstellen soll, dass man nicht über gut gemeinte Nahrungsergänzungsmittel sich Dopingmittel in den Körper holt, auch abgesichert. Und als Qualitätssiegel steht dazu auch die Partnerschaft mit dem Olympiastützpunkt in Baden-Württemberg. Ja, AG1 hat ein tolles Angebot für unsere Community, für unsere Hörerinnen und Hörer gemacht. Das ganze Konzept AG1 wird nämlich im Abo geliefert, ganz entspannt und monatlich frei Haus, sodass man durchlaufend versorgt ist, ganz ohne Vertragslaufzeit. Man kann jederzeit pausieren und kündigen. Und es gibt sogar für den Start eine völlig risikofreie 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Im Moment gibt es ein besonderes Angebot für die Community. Auf drinkag1.com/carbonlactat erhältst du 10 praktische AG1 Travel Packs dazu. Und die kannst du dann unterwegs mitnehmen, egal wo du hinreist. Die eine oder andere verschlägt es ja jetzt nach Nizza und Hawaii, so auch uns. Also das Ganze unter drinkag1.com/carbonlactat und alles findet ihr natürlich auch in unseren Shownotes. Ja, wir waren gerade so bei so ein paar Dingen, die sich um die längeren Strecken drehen. Wir kommen nachher noch auf die kürzeren Strecken, wenn wir über unsere aktuelle Ausgabe sprechen. Du hast noch einen kleinen Nachklapp aufgefasst zum Thema Christian Blumenfeld, was wir letzte Woche hatten.
Ja, das beschäftigt mich nach wie vor sehr. Also muss ich wirklich sagen, irgendwie so, man hat ihn ja kurz danach gesehen und so weiter. Und ich habe dann jetzt mich so ein bisschen nochmal umgehört, was er jetzt noch so im Nachgang gesagt hat und wie er das jetzt alles angehen will und so weiter. Und ich bin nach wie vor, ist mir dieser Sieg ein Rätsel, mit was für einer Leichtigkeit in Anführungszeichen ihm das dann doch gelungen ist, obwohl das ja ein wirklich alles andere als fehlerfreies Rennen war. So, denn er hat jetzt auch selber nochmal gesagt, dass er halt auch völlig aus dieser Routine rausgekommen ist. So, das fand ich zum Beispiel auch, über Triathleten kann man sich drüber ruhig unterhalten, über Dixie-Stops und so weiter. Und er hat gesagt halt, es ist halt so, wie es ist. Er hat gesagt, er ist halt irgendwann nachts, wie wir auch, ne, um 4 Uhr geht der Athletenbus und sein Körper ist einfach dann noch nicht wieder drauf eingestellt, auf dieses, man muss morgens früh raus und der Renntag beginnt so früh und wie das dann so ist.
Naja, so ähnlich war es ja. Er musste früh raus in Paris, um zu gucken, ob der Renntag beginnt.
Ja, genau. Aber dann konnte man sich nochmal hinlegen und dann war er erst später dran.
Ja.
Und er hat gesagt, das fehlte ihm und dann ist es einfach ein Klassiker. Er konnte halt einfach nicht aufs Klo und dann hat er gesagt, das war quasi schon die ganze Zeit klar, dass das irgendwann auf ihn zukommen wird. Und er hat dann quasi nur dieses Timing, muss er halt quasi abstimmen, wann mache ich das am besten so. Und das fand ich ganz witzig, so wie er es dann erzählt hat, dass es dann ihm auch so geht. Man will natürlich keine Sekunde verschenken und will nicht von einem besetzten Dixie stehen und so weiter. Dass er das auch erstmal ausgucken musste. So, ne? Ist das besetzt? Ja, nein und so weiter. Und dann hat er gesagt, nichts schlimmer, mit so einem halb ausgezogenen Anzug dann davor zu stehen und so weiter. Ja, also das fand ich nochmal sehr interessant. Und wir können uns ja nochmal ja unterhalten. Ich meine, es ist ja rum, die Plätze sind vergeben und wir werden noch ganz oft darüber reden, wer, wo, wie die Favoriten sind und so weiter. Und man kann das auch alles im Detail nochmal nachlesen, aber vielleicht haben wir ja so einen ersten Eindruck, so, was uns diese Felder so geben.
Ja, ja. Ich muss gerade eine persönliche Note hier reinbringen, so als Tipp für alle da draußen. Ich habe am Freitag Renntag, der geht nämlich auch los. Um 4 Uhr klingelt der Wecker, ich sitze danach laufend auf dem Pott, habe einen halb angezogenen Anzug und um 7.40 Uhr ist Start. Ich habe mich anlässlich meines Geburtstags, den ich gerade hatte, getraut, mich zu meiner ersten Darmspielung anzumelden. Ja,
sehr gut.
Vorsorgen ist besser als heilen. Nur der Tipp für alle Hörerinnen und Hörer, die auch mein Alter erreicht haben und noch älter werden wollen. Mach das mal. Ich werde wahrscheinlich nicht berichten hinterher, wie es war, aber es ist ein gutes Gefühl, diesen Weg jetzt einzuschlagen und hinterher zu wissen, ist es alles in Ordnung oder absolut. Das, was nicht in Ordnung war, ist nicht mehr da.
Ja, so. Sehr, sehr guter. Sehr guter Einwurf auf jeden Fall, genau. Das ist, kommt auf uns alle zu. Und deswegen finde ich das so im Nachgang. Ja, auch diese ganze Diskussion hier, die jetzt dann auch weiter, er hatte ja im Vorfeld schon gesagt, so, er ist noch nicht so ganz quasi so auf einer Ebene mit seinem Coach, so was jetzt quasi dazu geführt hat im Training, warum er jetzt nicht performt hat in Paris, und er hat gesagt, dieses Rennen von Frankfurt bestätigt ihn eigentlich sogar eher, dass sein, in Anführungszeichen, ich übertrage es jetzt mal, sein Motor einfach zu groß war, für Paris, aber eben dann ihm dann so ein Rennen, in Anführungszeichen, relativ leicht fällt.
Ja.
So. Ich bin da so gespannt. Und das, wir haben jetzt wirklich wieder, wir stehen wirklich vor der Situation, dass wir wieder so die Norweger 2.0 haben. Denn Gustav Iden ist ja auch ein komplettes Fragezeichen.
Ja, ja, ja.
Da wissen wir, also seine 73-Auftritte, die er jetzt gemacht hat, da werden die Konkurrenz jetzt nicht anfangen zu schlottern, wenn sie da auf die Ergebnisse gucken. Aber es ist ja noch mega viel Zeit.
Ja.
Und dass er das drin hat, wenn er wieder richtig in Schwung kommt. Wo führt das denn wieder hin?
Ich habe wieder genau das Gleiche. Ja, ja, ich muss mich gerade an ein böses Jan Frodeno-Zitat erinnern. Du weißt, welches ich meine.
Sag nochmal.
Langdistanz ist nur etwas für gescheiterte Kurzdistanzler. Ne? Olympia verkackt, also sieht Christian Blumenfeld das und dann rockt er mal die Langdistanz und sagt allen, die da spezifisch trainiert haben, hey, also... Wir wissen, es ist ein bisschen anders gelagert.
Ja, Frodeno hat das natürlich auch gesagt, als er noch Kurzdistanzler war und als er gesagt hat, da will er nichts mit zu tun haben, mit diesem, das ist kein richtiger Triathlon, glaube ich, hat er, glaube ich, auch gesagt.
Ja.
Nicht, dass wir ihm jetzt was Falsches im Mund legen.
Nein.
Er musste auch erst angezündet werden für das Feuer, was die Langdistanz halt einfach einbieten kann. Und da bin ich so sehr gespannt.
Ja.
Es ist aber noch, ist noch ein bisschen hin, aber ich finde es wirklich sehr interessant, dass das jetzt gerade diese Phase erst begonnen hat, dass jetzt alle sagen, jetzt beginnt eigentlich erst mein Training dafür und jetzt beginnt der wichtige Block.
Ja, ja, ja. Das können wir für Hawaii sagen, für Nizza eilt die Zeit ein bisschen, es sind keine 4 Wochen mehr. Ja, in 4 Wochen sitzen wir und podcasten an der Côte d'Azur.
Ja, das ist tatsächlich so.
Ja.
Und diesmal mit einem ganzen.
3 Wochen, ja, genau.
Ja, genau. Christian Blumenfeld hat sich auch vertan mit den Monaten, denn bei mir hat er auch gesagt, sicher noch so und so viele Monate, hat er irgendwann gesagt, oh nee, so lange ist das gar nicht mehr. Aber ja. Und diesmal mit ganz anderen Voraussetzungen irgendwie. Ne? Diesmal, beim letzten Mal war es für uns eine völlige Wundertüte.
Mhm.
Jetzt haben wir das alles schon mal gesehen und das haben wir den Frauen voraus, stimmt in dem Fall nicht, weil alle sich das angucken und sich darauf vorbereiten und so weiter. Aber es sind schon ein paar weniger Fragezeichen, sondern irgendwie ganz klare Vorgaben. Und dann wird man sehen, was die Protagonistinnen daraus machen. Ja.
Mhm. Es rückt näher. Ja, ihr habt eben auch Themenbesprechungen gehabt für die nächste Ausgabe. Das ist dann schon die nach Nizza und vor Hawaii-Ausgabe. Es geht wieder so schnell.
Ja, und es ist, natürlich hat man nicht genug Platz für alles, was man gerne machen würde, weil man kann natürlich so unfassbar viele Geschichten erzählen, weil es auch echt, echt wirklich spannende Athletinnen und Athleten sind, die auch, ja, auch ganz viele Rookies irgendwie, ja. Also WM-Rookies in dem Fall. Und das macht es halt auch interessant, weil ich meine, wir haben jetzt auch am Wochenende wieder gesehen, dass einfach auch Namen jetzt mal gut besetzte Rennen auch gewinnen können, die man, da muss man schon sehr tief drinne sein, wenn man die schon mal gehört haben will. Und das ist, es ist wieder eines dieser Jahre, wo wieder neue Namen dazukommen und so. Also man kann einfach das zusammenfassen unter, es bleibt spannend.
Ja, es bleibt spannend, ja. Ordnen wir das Ganze mal so ein bisschen chronologisch. Letzte Woche, wir haben über Christian Blomfeld gesprochen. Ende der Woche wurde dann über Patrick Lange gesprochen, weil auch da kommt ein neuer Name ins Spiel, den wir noch nicht wissen. Patrick Lange wird mit einem neuen Trainer nach Hawaii fahren, weil er die Zusammenarbeit oder weil man die Zusammenarbeit mit dem alten Trainer beendet hat. Björn Geßmann und Patrick Lange arbeiten nicht mehr zusammen.
Genau. Und wir sind natürlich an beiden relativ nah dran, kann man sagen, aber mit Björn ist ja kein Geheimnis, ist unser Coach von Power and Pace.
Ja, ja. Mit Patrick teile ich mir den Geburtstag zusammen mit Erich Honecker und Claudia Schiffer.
Ja.
So. Wir haben es aber nur gratuliert, wir haben uns nicht über die Trainerfrage unterhalten am Wochenende.
Ganz genau. Das ist tatsächlich auch noch ein Fragezeichen. Also beide haben einen Post abgegeben, beide wünschen sich nur das Beste, beide gehen als Freunde auseinander.
Reden von Freundschaft, genau.
Genau,
das glaube ich auch, das ist authentisch, wenn man beide kennt und ihren Weg kennt und weiß, wie viel die auch über Dinge gesprochen haben, die jetzt nichts mit der Struktur von Trainingseinheiten zu tun hatten.
Und haben natürlich auch in einer heftigen Zeit auch zusammengearbeitet, ne? Mit Höhen und Tiefen, muss man tatsächlich sagen. Immerhin seit 5 Jahren jetzt, wenn ich es richtig, oder das 5. Jahr ist es.
Ja,
ja, genau. Und wir wissen ja noch, wie damals Patrick Lange ist bei Björn ins Auto gestiegen, weil er quasi derjenige war, der da am Streckenrand stand. Und das war quasi sozusagen der Auftakt für die Geschichte. Damals völlig, völlig frustriert auf Hawaii, krank an den Start gegangen. Mhm. Eigentlich an einem ziemlichen Tiefpunkt für ihn. So, ne? Da ist einfach alles ganz schief gelaufen.
Mhm.
Ja, und dann gab es immer wieder, also klar, durch die Corona-Zeit dann tolle Auftritte in Rot von Patrick, wo er gezeigt hat, dass er Rennen in Deutschland gewinnen kann. Es gab aber natürlich auch Rückschläge, das ist definitiv auch so. Frankfurt war jetzt der letzte quasi. Wir können da beide nicht reingucken in sie, aber irgendwie scheint ja bei beiden das Bedürfnis vorgeherrscht zu haben, man muss was ändern.
Mhm.
Wenn man jetzt an Fußball denkt, da kennt man das irgendwie 5 Spieltage vor Schluss. Die Meisterschaft ist die Chance besteht noch, aber sie ist gefühlt einen Tick weiter weg und man muss neue Impulse setzen, so wie es so heißt. Ne?
Mhm.
Das ist ja genau das Gleiche, was ich meine.
Ja, Moment, geht es da jetzt um die Meisterschaft gewinnen oder den Abstieg verhindern?
Ja, das ist.
Ich glaube, Patrick wird sein bestes Rennen der Saison noch vor sich haben.
Ja, eben. Also ich sehe das auch so. Aber da muss natürlich einiges anders laufen, als es jetzt in Frankfurt gelaufen ist. Denn wie soll er? Also wir müssen das ja so sehen. Er braucht. Und das haben wir ja in der letzten Woche schon, als wir Frankfurt analysiert haben, eigentlich schon gesagt, er braucht ein Schwimmen wie damals 2019 auf Hawaii, wo er mit der Spitzengruppe rausgekommen ist.
Zu unserer aller Überraschung
damals. Ja, das Rennen ist aber auch, wie gesagt, im DNF geendet. Ne?
Ja, ja.
Aber er braucht ein solches Schwimmen. Er braucht ein übermenschliches Radfahren.
Mhm.
Eins, das er bisher noch nicht gezeigt hat. Denn das, was uns da jetzt auf Hawaii erwartet, glaube ich. Klar wissen wir auch nicht hundertprozentig, wo Sam Laidlaw steht, aber wir wissen nicht, wo, also, aber man kann es ja ahnen, so,
ja,
ne,
ja,
was da kommen kann. Was auch ein Blumenfeld drauf hat, was Magnus Ditlev vor allen Dingen drauf hat, die einfach keine Gefangenen machen.
Ja.
Die warten auf niemanden.
Yes.
Ne? Und wenn die ein so, da muss man irgendwo versuchen, dran zu bleiben, denn wir sehen immer mehr Leute, die Fabelzeiten beim Laufen abrufen können. Und da ist dieses, ich bin 10 Minuten zurück und das reicht mir aber trotzdem noch ziemlich zuverlässig. Da gibt es immer weniger, für die das gelten würde, wenn die vorne sind. Das ist, glaube ich, das Problem, was Patrick Lange jetzt gerade hat.
Ja.
Und er muss so einen Israel-Lauf raushauen. Er braucht das Radfahren seines Lebens und ein Schwimmen und das muss alles irgendwie zusammenpassen.
Ja, ich schreibe ja gerade die Geschichte fort des Ironman Hawaii. Jeden Sonntag gibt es eine neue Folge, neues Jahr. Da haben wir natürlich ein bisschen Archivmaterial. Da schauen wir, was muss aktualisiert werden und so. Wir sind jetzt am Sonntag gerade im Jahr 2015 angekommen beim ersten Frodeno-Sieg und ersten Rief-Sieg. Ja, also zwei ganz große haben vor 9 Jahren da ihre Langstreckenlaufbahn erstmals gekrönt und dann Dinge draufgesetzt. Und ich erinnere mich so an die letzten Episoden, da gab es dann immer irgendwo eine Miranda Carfrae, die von hinten aufgelaufen ist. Da gab es immer große Rückstände und man konnte sehen, wie die kleiner werden und so. Aber jetzt, ich bin da voll bei dir, es wird wahrscheinlich so sein, dass man schon vorne beim Radfahren dabei sein muss und es dann nicht so ein Rennen von hinten wird, sondern dass bei den ganz Schnellen jemand noch schneller laufen muss, um die anderen abzuhängen. Ja, das ist ein anderer Rennverlauf als früher.
Ja,
als wir es hatten. Erwartbar. Es kann wieder ganz anders kommen.
Genau, es kann ganz anders kommen. Und interessanterweise ist das ja auch, treiben wir ja jedes Mal bei jeder WM wieder eine andere Sau durchs Dorf. Ne? Ja. Und einmal ist es ist das Schwimmen, es ist das Radfahren, es ist das Laufen. Aber mittlerweile gibt es halt dann doch, ich will jetzt nicht sagen in der Masse, die Athleten, die das alle drei zusammenkriegen, aber es gibt genug, die in allen drei Disziplinen so gut sind, dass die erstmal alle wegfallen müssen, dass es reicht, um dann hinten ranzukommen.
Du hast keine auf Hawaii keine Lucy Charles Barclay, also niemanden, der beim Schwimmen so eine große Lücke reißen kann. Du hast beim Radfahren viele, die das nicht mitfahren können, aber auch einige, die ähnliche Zeiten fahren können. Und beim Laufen ist es eben auch nicht nur noch ein Patrick Lange. Der wird zwar auch immer schneller, aber die Verbesserungen der anderen sind dann doch eher in Minuten statt in Sekunden zu messen. Und das wird immer dichter.
Mhm. Ja, und das macht's halt unfassbar spannend. Und, ich frage mich halt, also wie gesagt, ohne jetzt da die Details zu kennen. Patrick hat sich, wie gesagt, da noch nicht, auch auf Anfrage, noch nicht zu geäußert. Er hat halt gesagt, irgendwie, er wird in den kommenden Wochen bekannt geben, was er macht. Ich habe mal die Kommentare unter seinem Post, da schlägt jemand Faris Al-Sultan vor, da sagt er, Faris Bock, Fragezeichen, mit einem Zwinker-Smiley. Faris Al-Sultan war an der Strecke in Frankfurt, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, da ist das Zwinkern tatsächlich so genommen. Oder sie machen es halt einfach, sie sagen einfach, weil ich frage mich jetzt tatsächlich, was willst du noch ändern? Also das ist doch jetzt nicht, da kommt doch jetzt nicht ein anderer Trainer daher und würde sich jetzt das Training von Björn angucken und würde sagen so, okay, das kann man aber auch so wirklich nicht machen. Wir machen jetzt das und das und das anders und dann läuft es wieder bei dir. Mhm. Also das ist ja Quatsch. Aber vielleicht ist es was anderes. Vielleicht muss er die Stärke in irgendwas wieder gewinnen. Also wieder den Glauben daran gewinnen, dass er eben das Schwimmen, das hat Patrick gesagt, er ist so viel geschwommen wie noch nie und schwimmt aber gerade fast so schlecht wie noch nie. Und vielleicht muss er, ist, wer, was auch immer das ist, was ihm dann dabei hilft, das wieder abzurufen oder was er glaubt, was ihm dabei helfen kann. Ich bin da skeptisch, aber ich meine, das ist, wer weiß, wir können da in beide nicht reingucken und das ist auf jeden Fall spannend. Ja, wo kann er hingehen? Keine Ahnung. Das wäre jetzt unseriös, da irgendwelche Namen, glaube ich, in den Raum zu schmeißen. Aber also in den Kommentaren fallen halt eigentlich alle Trainer so immer wieder als Vorschläge. Aber das ist Spekulation noch, bis wir es denn dann wissen.
Ja.
Kai Pflaume wurde sehr häufig genannt.
Als Trainer.
genau. Oder Jan Frodeno, der ja ausdrücklich kein Coach ist, so, ne? Aber der ja anscheinend als Mentor von Lionel Sanders fungiert gerade.
Ja.
Was auch eine sehr interessante Kombi ist.
Ja, absolut.
Ja, aber ich glaube, das, also, ist jetzt nur so meine Vermutung. Ich glaube, es geht eher darum, jetzt für Kona einen Mentor zu finden, sozusagen, oder einen Motivator, wie auch immer, wie man das auch dann nennen soll. Aber Patrick spricht halt auch für den Rest seiner Karriere. Also, es ist jetzt nicht so, also für seine weitere Karriere, es hört sich nicht so an, als wenn die enden sollte in nächster Zeit. Aber es ist eine schwierige Situation. Ich bin sehr gespannt. Aber war irgendwie ein bisschen, war ein Schocker, fand ich.
Ja, eine Überraschung, ne? Ich meine, vielleicht auch nicht so ganz unerwartet jetzt, nicht weil wir beide gut kennen oder so, aber weil man eben gesehen hat, oh, es ist so ein bisschen der Wurm drin und diese Siege sind, die beiden Hawaii-Siege, die sind ein bisschen her. Und also für mich ist es eher eine Überraschung, dass es jetzt passiert ist, weil diese beiden Rennen in Frankfurt und in Rot ja nicht unterm guten Stern standen. Ja, also in Rot wäre dieser Fußtritt nicht gewesen, vielleicht hätte das Ding gewonnen mit dem 2,29er Marathon. Ich glaube, dann hätte man gar nicht drüber nachgedacht. Da hätte man gesagt, okay, Hawaii, das ist jetzt unser Ziel. Und dann hätte man vielleicht danach überlegt, braucht es mal neue Impulse oder so. Aber
ja, genau. Ja. Und deswegen muss ich auch sagen, das ist, würde ich, wenn ich jetzt sagen würde, so ja, man hat es auch irgendwie kommen sehen quasi, wäre das die Rücksicht, weil wir jetzt schon vom Rathaus kommen, sozusagen. Ja. Aber wenn ich ehrlich bin, habe ich das nicht kommen sehen. Ich war bei den Rennen, wo es jeweils nicht gut lief, überrascht, dass es nicht gut lief. Und auch von den Begründungen, ne? Also Kälte in Oceanside, muskuläre Probleme und so weiter, die er jetzt wieder hatte in Frankfurt. Du sagst den Tritt in Rot. Zwischendrin kein gutes Ergebnis auf Mallorca. Aber der Ironman Texas war rückblickend ein gutes Rennen. Das sagt Patrick auch selber.
Ja,
also,
ja.
Ne, das, und ich glaube, das ist auch, kann man auch tatsächlich so sehen, dass das da gut gelaufen ist. Von daher habe ich das nicht kommen sehen, weil ich ihn tatsächlich für Frankfurt da deutlich gesehen habe. Ich hab halt gedacht, der geht da jetzt hin, der ist gut in Schuss, der wäre in Rot schon gut in Schuss gewesen, jetzt ist er in Frankfurt gut in Schuss und dann, dann sehen wir jetzt, dann besiegt er den Frankfurt-Fluch.
Ja, ja. Ich meine, da sehen wir mal wieder, so wie trügerisch Wertungen und Listen sind. Die Nummer 3 der Ironman Pro Series, also quasi der Weltrangliste von Ironman, sagt, ich brauche neue Impulse, sonst gewinne ich
aber
nicht.
Ja, aber das wissen wir ja auch, dass das...
Haben wir oft genug drüber geredet.
Genau, dass das alles... Da lohnt tatsächlich wirklich erst am Schluss letztendlich die Abrechnung. Ja. Sei denn, du bist vorne und baust es aus. So, ne? Und sagst, wenn dir das gelingt, ist natürlich alles gut.
Ja, ja, ja.
Aber es kommt dann immer schon noch auf den restlichen Rennkalender an. Also bei der WM dabei zu sein, wäre schon wichtig. Sagen wir mal so.
Sagen wir mal so. Ja, WM. Jetzt frage ich dich gerade, sollen wir so ein bisschen bei der Aktualität bleiben oder den Ausblick auf die WM jetzt, weil wir schon mitten im Thema sind?
Ja, komm, wir lassen uns doch bei der WM eben einmal bleiben.
Genau.
Weil ich tatsächlich, habe ich das auch immer noch so ein bisschen vor mir hergeschoben. Ich habe tatsächlich jetzt erst wirklich, als jetzt alles dann fertig war, nochmal wirklich geguckt, so wer ist denn eigentlich jetzt wirklich dabei? Und ich habe mir auch noch nicht so richtig abschließend, wenn wir jetzt mal bei den Frauen an, wobei es bei, finde ich, bei den Männern und bei den Frauen relativ ähnlich ist, was so die Zusammensetzung angeht. Aber lass uns mal mit den Frauen anfangen.
Genau, lass uns da einmal eine andere Zahl in den Raum werfen. Und zwar, wir haben ja Schlimmes befürchtet, aber bei der Ironman WM in Nizza werden 117 deutsche Age-Grupperinnen am Start sein.
Ja.
Kann ich jetzt nicht sicher sagen, ob die 117 die Profis beinhalten, aber 117 deutsche Frauen werden in Nizza bei der Ironman-Weltmeisterschaft der Frauen starten. Und das ist eine Zahl, die mich dann doch nach allem, was wir so gesehen haben bei Slotvergaben und so, positiv überrascht hat.
Mega überrascht und sehr positiv, weil wir auch tatsächlich, wir haben dann auch mal hier intern Tipps abgegeben, was wir gesagt haben, wie viel werden es denn jetzt, weil wir uns wirklich auch, weil wir nicht wussten, wir hatten ja nur die Bilder, ne, wo es heißt so, oh, die Slots gehen nicht weg, die Slots gehen nicht weg, das hat man immer wieder gehört, wir haben es live gesehen und dann zu sagen so, oh, wie viel mögen da wohl dann aus Deutschland kommen, aber siehe da, es sind dann doch eine ganze Menge.
Das sind
vor allem gemessen an der Gesamtzahl,
ja.
Die, von der wir auch noch nicht wissen, wie groß sie wird, aber wo man davon ausgehen kann, dass sie nicht so groß sein wird wie bei Männerrennen.
Ganz genau, ganz genau. Und wenn wir das
dann wären wir auch überrascht, keine Ahnung.
Ja, ja, ja. Wenn wir das mit Zahlen vergleichen von, ich sag mal, grob vor Corona, dann müssen wir sagen, das ist inzwischen ein richtig großes Aufgebot. Wir hatten immer so um die 200 Deutsche auf Hawaii, aber da waren keine 117 Frauen dabei.
Nee, ja? Nee.
Und von daher ist das etwas bei aller Kritik, die wir natürlich auch weiterhin haben und bei aller Beobachtung, die wir machen. Wie gesagt, die Gesamtzahl, die Gesamtgröße dieser Ironman-Weltmeisterschaften können wir noch nicht einschätzen. Wir hören eben, dass bei Slotvergaben in den USA das auch nicht anders ausgefallen ist als das Bild, was wir hier gesehen haben. Aber es starten so viele deutsche Frauen bei einer Ironman-Weltmeisterschaft wie selten zuvor. Das können wir, glaube ich, festhalten.
Ja, und offensichtlich auch alle mit großer Lust, ja, ne? Und irgendwie mit mega Bock auf diese Strecke, weil sonst, weil von etlichen ja auch gehört, dass sie das nicht machen wollen wegen der Strecke und auch sagen so, nee, Nizza machen wir nicht. Aber offensichtlich gibt es genug, die genau sich dafür entschieden haben. Und das stimmt mich extrem positiv, weil das wird wieder großartig. Also ich habe an das Frauenrennen von Hawaii nur die besten Erinnerungen. Mhm. Und mittlerweile glaube ich, dass es in Nizza das ganz genauso cool sein wird. Also weil da einfach, ja, mit ganz viel Spaß und einfach Bock auf WM da die Athletinnen an den Start gehen werden.
Ja. Wir haben von vielen Frauen gehört, diese Radstrecke und so. Ne? Aber die sich jetzt gemeldet haben, die haben sich damit auseinandergesetzt. Die wissen, was kommt. Die werden das zelebrieren. Es ist eine Strecke, die, ich sage jetzt mal, vom Schönheit ist immer im Auge des Betrachters, aber die ist wirklich richtig, richtig schön, die Radstrecke. Ja. Ne, wir kennen sie, ihr fandet sie irgendwann nicht mehr so schön nach meinen Fahrkünsten im Auto vorne als Fahrer.
Ja, das kann man, aber das geht allen so, habe ich gehört. Also,
okay.
Genau. Erster Tipp, wenn ihr eine Streckenbesichtigung mit dem Auto macht, setzt euch auf jeden Fall nach vorne oder am besten ans Steuer. Also hinten ist es haarig.
Okay. Gut, ich nehme das zur Kenntnis. Und es wird eine schöne Weltmeisterschaft, da bin ich voll bei dir.
Absolut. Und die große Frage, wir werfen natürlich dann den Blick auf die Profifrauen, ist, wenn man das einmal so durchguckt, ohne dass wir jetzt alle Athletinnen hier jetzt präsentieren wollen, das kann man alles nachlesen, wer sich alles qualifiziert hat. Aber erstens aus deutscher Sicht einige neue Namen dabei,
ja,
auf jeden Fall.
Viele Namen. Von 55 Qualifizierten sind 10 Deutsche.
Ja.
Ja, also wenn wir das hochrechnen, 117, ungefähr ein Fünftel, dann werden 600 Frauen werden insgesamt, wenn die Quote bei den Age-Grupperinnen genauso ist wie bei den Profis. Nein, da gehen wir nicht von aus. Aber 10 Deutsche, das ist auch eine Zahl. Ja, das ist auch etwas, wo wir sagen können, okay, Ladies, ihr rockt das.
Auf jeden Fall und auch da, gut, ist es natürlich auch ein bisschen unterschiedlich zusammengesetzt, was dann so die Chancen angeht, aber es sind schon, wenn man sich das dann so durchguckt, ich muss mir eben einmal kurz in mich gehen, wie ich das formuliere, weil ich will das nicht zu, das soll nicht abschätzig klingen, aber wenn ich mir so die Liste angucke, verdichtet es sich aus meiner Sicht auf wenige wirkliche Top-Favoritinnen. Und dann kommen ganz, ganz viele, die überall landen können auf den restlichen Plätzen. Aber auch diese Top-Favoritinnen ist es unmöglich vorherzusagen, wer da gewinnt.
Also du weißt doch nicht, ob Anne Haug oder Lucy Schalz-Barkley und die anderen haben keine Chance.
Nee, das würde ich tatsächlich noch deutlich erweitern. Also okay. die beiden hast du genannt. Ich würde aber auf jeden Fall natürlich Laura Philipp dazu zählen.
Ja.
Und ich würde auf jeden Fall auch Ken Matthews dazu zählen. Und
ich würde auf jeden Fall noch Els Visser dazu zählen.
Ja, da würde ich schon sagen, da geht's schon los.
Okay.
Und jetzt kommen wir nämlich so in Bereiche, wo wir sagen, jetzt können wir also Jackie Herring noch dazu zählen.
Ja.
Und so weiter und so fort. Ne? Chelsea Sodaro war immerhin Weltmeisterin, die würde ich jetzt auch nicht dazu zählen, aber wer weiß.
Ja.
Vielleicht straft sie uns ja Lügen und ist auf einmal mega stark wieder da. Ne? Genau, und jetzt könnte man, und das finde ich so das Spannende, kannst du ganz, ganz viele Namen durchgehen und wir wissen ja immer, es kommt immer eine, bei den Männern ist genau das Gleiche, irgendjemand kommt immer durch, der quasi so sagt, so, oha, ja, die haben wir nicht auf dem Schirm für die Top 5. Mhm. Aber ich sage, bei der WM wird es nicht passieren, dass eine von denen, die ich jetzt vorhin genannt habe, nicht Weltmeisterin wird. Also eine von denen wird's. Das, soweit lehne ich mich schon mal aus dem Fenster. Wir können darüber noch ganz lange diskutieren, aber das ist so mein Gefühl. Daniela Rief hätte natürlich eine Rolle gespielt.
Ja.
eine fitte Daniela Rief und eine gesunde, so natürlich nicht in dem Zustand, wie sie sich jetzt durchs Jahr geschleppt hat, aber die Daniela Rief vom letzten Jahr aus Rot wäre natürlich auch eine Kandidatin gewesen, die man niemals abschreiben darf. Wie gesagt, und dann wird es spannend, ne, vorne. Das ist halt so, auf wen willst du da wetten? Das ist...
wir werden es tun müssen vor Ort.
Ja. Aber da werden wir noch ein bisschen Zeit ins Land gehen lassen. Und,
yeah.
Klar, die eine oder andere hat noch so ein bisschen Fragezeichen. Lucy Charles Barclay, werden wir sehen. Ne? Ist sie in der Lage? Ist sie wieder komplett fit?
Steht doch alles in der nächsten Triathlon, die morgen erscheint.
Da steht's drin. Ja, natürlich befassen wir uns da auch mit den Favoritinnen. Und da kann man sich dann nochmal ein Bild schaffen. Wir machen ja nur ein erstes Bild mal. So, ne? dass wir so mal gucken.
Ja, da gibt es so Namen, die waren bisher so ein One-Hit-Wonder auf die Saison bezogen. Wir haben eine Jackie Herring, wir haben eine India Lee.
Ja, hatten alle ihre Zeit. Genau, und das ist so die Frage. Und die kommen vorne rein. Aber mir fehlt, also deswegen bin ich so überzeugt davon, mir fehlt die Fantasie, wie ein Rennen aussehen soll, wo keine von denen vorne durchkommt. Anna Haug, Lucy Charles Barclay, es läuft alles ganz normal, ist sie schon weit vorne. Das wird wieder so ein Rennverlauf sein. Berge fahren kann die, ist quasi zusammen mit Anna Haug auf Lanzarote zu Hause, hält er den Kommen auch, glaube ich, auf den, wie heißt der Anstieg? Es gibt doch diesen einen berühmten Anstieg. Ich war noch nie auf Lanzarote, deswegen habe ich den Namen nicht parat.
Zum Mirador del Rio, oder?
Ja, oder kann sein, dass er das ist. Auf jeden Fall berühmter Komm. Da hat sie auch schon mal ein Video zu gemacht, wie sie sich an dem abgearbeitet hat. Und da ist ja klar, dass sie die Stärke hat mittlerweile. Kleines Fragezeichen, vielleicht noch hinter ihrer Laufperformance gesundheitlich.
Mhm. Ne?
Das wird die große Frage sein. Wie gut sie trainieren kann, wie gut sie das im Griff hat und ob es dann auch wirklich hält beim Marathon. Aber ja, was sollte eine Anne Haug oder auch eine Laura Philipp davon abhalten, da weit nach vorne zu kommen? Ein vielleicht nicht ganz so gutes Schwimmen, möglicherweise, aber das Schwimmen ist nicht schwer. Ich glaube nicht, dass da viele so richtig viel Zeit liegen lassen werden. Und dann Attacke.
Ja, und vor allem wird das ein ganz, ganz schneller Marathon, da gehe ich mal davon aus, weil wir haben natürlich diese harte Radstrecke, aber von der Verteilung der Beanspruchung her liegen die richtig harten Abschnitte ja weit vorne im Rennen. Das heißt, natürlich fahren die nicht mit 100 Watt den Berg runter nachher, aber ich könnte mir vorstellen, dass die Beine vielleicht etwas lockerer sind, um auf die Laufstrecke zu gehen, als in Rot oder so, wo es irgendwo am Ende tendenziell auch nochmal bergauf geht, flach geht, gegen den Wind geht und so. In Nizza, da kann man ja schon mal ein bisschen den Lauf vorbereiten auf dem Rad und da werden auf jeden Fall auch richtig schnelle Laufzeiten fallen.
Ja, und das wird dann eben die große Frage sein, wie sind dann die Abstände zueinander, wer hat auch die mentale Stärke? Ich glaube, das ist was auf der Laufstrecke auch nicht zu unterschätzen ist, aber auch das, da sprechen wir noch drüber. Ein Fragezeichen hinter meiner Liste ist natürlich immer noch der Name Taylor Knipp, der ja so seit den Olympischen Spielen da durch die Gegend geistert. Sie hat ja selber so ein bisschen das angeteasert, dass es möglicherweise zu einer Wildcard kommen könnte, wenn sie denn nicht zur Zeitfahr-WM fährt, ist noch nicht entschieden, zumindest noch nicht öffentlich, was daraus geworden ist und was daraus wird. Aber selbst dann würde ich sagen, also so wie selbst wie ich sie auf so anderen Strecken als Top-Favoritin sehen würde, bin ich mir hier, auch das soll jetzt nicht irgendwie blöd klingen, aber nach ihren Auftritten auf dem Rad in San Francisco und auch dem wenig souveränen Zeitfahren in Paris, sage ich jetzt einfach so, wie es ist. Ich meine, klar hatte sie es schwer, weil sie halt vorne wegfahren musste und so weiter. Aber San Francisco, als sie danach gesagt hat, irgendwie, mir hat hier gerade jemand gesagt, dass ich nicht in der Kurve bremsen soll, sondern da vorne, das hat mich schockiert, wie eine Profiathletin, die so fantastisch Rad fährt wie sie, die einfachsten technischen also fahrtechnischen Dinge offensichtlich noch nicht verinnerlicht hat. Da sehe ich nur so, wie viel besser sie noch werden kann auf dem Rad. Ja. Aber das wird auch gefragt sein. Ich meine, wir wissen, wie es darunter geht.
Wir wissen, wie es da abgeht, ja.
Was da für Schikanen drin sind und so weiter. Also da nicht wirklich top, top, top sein Rad unter Kontrolle zu haben, kostet einfach Zeit.
Ja.
Und deswegen sehe ich das so ein kleines bisschen mit einem Fragezeichen. Aber vielleicht straft sie mich, wenn sie denn eine Wildcard bekommt, auch ganz schlimm lügen. Die Wildcard braucht sie, weil sie tatsächlich nur die Qualifikation nicht geschafft hat oder nicht angegangen ist. Gar nicht.
Genau. Ne? Und vorher war sie ja qualifiziert als Ironman 73 Weltmeisterin.
Genau, und sie hätte 2,73 gebraucht und die hat sie aber nicht gemacht. Sie hat nur einen gemacht, den mega souverän, aber hat dann eben den Olympischen Spielen und T100 den Vorzug gegeben.
Mhm. Ja, dass eine Cassandra Beaugrand nicht startet, da gehen wir mal von aus jetzt, weil das wissen wir ja so in Olympiajahren, die Olympiasieger bekommen schon eine Wildcard, aber die scheint da kein Interesse zu haben.
Nein, ich glaube, das ist auch ja so ähnlich wie mit, wenn wir dann gleich mal zu den Männern kommen, wie mit Rico Bogen, der einfach gleich sofort abgewunken hat und gesagt hat, so nee, komm mal, noch nicht, da sind wir noch nicht. Ja, lass uns das Gleiche, was wir hier gemacht haben, auch einfach mal, wir lassen mal die Männer auf uns wirken, oder?
Ja, da haben wir ja die Geschichte, wir wissen noch keine absolute Zahl, korrigiere mich, wie viele deutsche Age-Grupper dort starten werden. Nee. Wir gehen davon aus, dass es nicht wenige sind, weil wir auch noch die Situation haben von vorgetragenen Startplätzen von Männern, die für die Weltmeisterschaften 2023 qualifiziert haben, bevor feststand, das Ganze findet in Nizza statt und die Chance hatten, dann auf Nizza zu verzichten und nach Hawaii zu gehen.
Stimmt, das ist immer noch, ne?
Das ist immer noch, ja. Wir haben immer noch Aufschiebungen, ja. Auch aus Corona-Zeiten, die auf dieses Jahr geschoben hatten oder aufs letzte Jahr geschoben hatten, weil sie die Möglichkeit hatten und dann gesagt haben, nee, Nizza nehme ich aber nicht, ich will auf Hawaii starten. Also da sind welche dabei, die haben sich schon vor langer Zeit qualifiziert. Da werden wir die Zahl dann, sobald wir sie von Ironman bekommen haben, nachreichen. Es sind auch dort 55 Männer auf der Liste. Das ist das Starterfeld bei Ironman-Weltmeisterschaften seit einiger Zeit relativ stabil. Da werden natürlich noch welche ausfallen. Was da das Thema Wildcard betrifft, der Olympiasieger, den erwarten auch wir auch nicht auf Hawaii.
Nein.
Alexi, da haben wir schon drüber gesprochen, dass es entsprechend weniger Deutsche sind. Von den großen Namen, sage ich jetzt mal, das kann sich natürlich alles mit einem solchen Rennen ändern, ist es nur Patrick Lange, es ist kein Jan Frodeno dabei, der sich qualifiziert hätte, Rico Bogen als Ironman 73 Weltmeister, der...
Was für mich immer noch verrückt klingt, muss ich ganz ehrlich sagen.
Was immer noch verrückt klingt.
Also bei allem, was er schon wieder gezeigt hat, aber von der Leistung, was ihm da gelungen ist, das bin ich immer noch, jedes Mal, wenn ich wieder darüber nachdenke, denke ich wieder Kopfschütteln danach, wie ich gesagt habe, so, das kann der niemals durchlaufen und wie er das konnte.
Ja.
Und das hat er ja dann jetzt in der T100 auch nochmal gezeigt, wie er das dann durchstehen kann und so weiter.
Ja. Aber es war ja jetzt auch nicht so, der ist Weltmeister und ist jetzt unschlagbar, ne? Sondern der hat gute Rennen gemacht, aber der wäre jetzt für mich auch nicht der Favorit beim Ironman Hawaii.
Naja, also, er musste sowieso das erstmal zeigen, ne?
Wo
es da auf der langen Distanz hingeht.
Genau, neben Patrick Lange haben wir eben noch aus deutscher Sicht am Start Leonhard Arnold, Finn Große Frese und Jonas Hoffmann und schon länger qualifiziert Paul Schuster seit dem Frühjahr. Damit 5 Namen im Geschäft. Auch gut 10% des Männerfeldes, das kurz nachgetragen. 55 Frauen in Nizza am Start, 18 Nationen sind's. Ja, da ist die Weltmeisterschaft dann eben doch auch auf wenige Nationen beschränkt. Traditionell viele Franzosen, viele Briten, viele Amerikaner, viele Deutsche.
Ja. Ja, und da haben wir letzte Woche auch schon drüber gesprochen, auch eben die interessanten, Neulinge sind es ja gar nicht alle, sind ja alles gar nicht nix. Jonas Hoffmann war in Nizza schon am Start, wenn es auch da nicht so gelaufen ist, wie wenn Leonhard Arnold, der jetzt wieder ganz stark aufgetrumpft ist, das kann auch noch richtig gut werden.
Ja.
Da bin ich auch gespannt.
Ja. Also, um die Zahl gerade nachzutragen, es sind auch 18 Nationen auf Hawaii am Start im Profifeld. Aber da kann man mal sehen, wie unterschiedlich das ist. Wir haben ja immer ein großes Profifeld der Britinnen auch. Ja? Kein einziger Brite bei den Männern auf Hawaii.
Ja, das ist ja immer, wir suchen ja seit Jahren irgendwie immer nach dem Muster. Ja. Und ich habe mich jetzt auch mit beim Ironman Frankfurt auch mit Amerikanern unterhalten und die haben gesagt, woran liegt das? Dass ihr immer wieder welche aus dem Hut zaubert irgendwie ja. bei den Deutschen. Ich sag so, wenn wir das wüssten, aber es ist kein Muster zu erkennen, ne? Also man sucht ja immer so nach der Formel, wo es heißt so, also bei den Norwegern war es einfach, ne? Dann einfach zu sagen, wo das herkam. Die haben es halt einfach strategisch aufgebaut irgendwie so. Und das ist aber, so ehrlich muss man sein, in Deutschland nicht der Fall. Also da, das ist ja auch ganz unterschiedliche, wie soll man sagen, Werdegänge
ja.
bei den Athleten, ne?
Ja.
Und
ja.
Ja, das ist jetzt.
Ja, also was denen gemeinsam ist, kann man glaube ich sagen, die haben alle keine Kurzstrecken-Nationalmannschaftserfahrung im Gepäck.
Ist das so? Ja, also zumindest nicht
bei den deutschen Männern. Also
ja, nicht auf dem. Ja.
Ne? Da ist kein Nils Frommholt mehr, der das mitgebracht hatte. Kein Jan Frodeno mehr, der das mitgebracht ja. hatte. Kein Thomas Hellriegel, der das sogar damals mitgebracht hatte. Kein Franz Löschke. Ja? Ja, also das sind alles Langstrecken-Eigengewächse, die natürlich irgendwo auch regional Kurzstreckenerfolge haben. Aber das ist jetzt nicht so, dass die dieses alte Muster der DTU-Kaderschmiede da jetzt sich zeigt.
Ja, nee, da gibt es aber mittlerweile ja eben so viele Wege zum Erfolg und auch ja, da haben wir auch schon öfter drüber gesprochen, junge Leute, ganz früh schon,
ja.
ne, nicht, man muss nicht erst alt und grau werden fast und weise und über 30, damit man so langsam ins Langdistanzalter kommt.
Ja.
Kein Hindernis, ne? Also sind auch genug Leute, die schon Ü40 sind, die auf einmal noch gute Leistungen bringen können da, aber ja, es ist weit, weit, weit gestreut, ne? Von wirklich ganz jungen Anfang 20
ja.
Bis dann über 40.
Ja, ja.
Ja, das sind die Deutschen. Und was ich vorhin meinte, es gibt so klare Favoriten bei den Frauen. Das Gleiche würde ich auch bei den Männern sagen. Da bin ich gespannt, ob du noch andere Namen sagen würdest. Da zählt Christian Blumenfeld dazu. Da zählt Magnus Ditlev dazu.
Ja.
Da zählt Sam Laidlaw dazu.
Mhm.
Die alle gezeigt haben, dass sie das drinne haben. Und jetzt muss man fast schon überlegen, wer da noch dazu zählt. So. Und dann ist es, glaube ich, tatsächlich bei den Männern noch ein bisschen krasser als bei den Frauen, dass es dann einfach fast alle Namen auf der Liste. Bei den Frauen würde ich so weit sagen, da haben sich auch welche qualifiziert, die mit dem Ausgang des Rennens nichts zu tun haben werden, in keiner Phase des Rennens. Und da sind bei den Männern deutlich mehr, wo man immer sagen kann, ah, oh ja, stimmt, das ist ein super Schwimmer oder der läuft stark oder der hat schon mal gezeigt oder so.
Ja, ne? Da ist noch ein Bradley Weiss, da ist noch ein Robert Kalin, da ist noch ein Rasmus Svenningsen, da sind sie alle noch irgendwie.
Ja, ja.
Ben Canute, ja. Also.
Genau, Ben Canute ist zum Beispiel auch einer, dem ich vor seiner Podiumsplatzierung in Rot das auch abgesprochen hätte, wo ich gesagt habe, nein, das wird nichts. Und auf einmal haut er das Ding da raus. Ja. Ne?
Das ist so einer mit Kurzstreckenerfahrung. Der ist Weltmeister geworden. Junioren oder U23, ich weiß nicht mehr was, aber hier in Hamburg auf dem Rathausmarkt.
Ja, der wollte ja auch noch ganz lange und so, hatte ja auch noch die Staffel im Blick und so weiter. Mhm. Aber na gut, da waren dann andere am Zug und er hat dann eben auch gezeigt auf der Langdistanz, dass das kann. Aber ich meine, allein diese Leute da vorne und dann zählen wir mal jetzt mal ganz mutigen Gustav Iden dazu, weil er einfach auch das schon gezeigt hat, dass er das kann. Von mir aus zählen wir auch einen Linus Sanders dazu, der auch schon auf dem WM-Podium gestanden hat vor nicht allzu langer Zeit.
Ja.
Auch wenn seine Langdistanz-Auftritte jetzt auch dann nicht so schwer beeindruckend sind, wie seine 73-Auftritte. Ja, ja. Wenn wir uns an Oceanside erinnern am Anfang des Jahres, das
aber wir wissen,
es war eine Demonstration einfach.
Wir wissen aber, was Lionel Sanders für ein Mentaltier ist und das jetzt auch noch mit der psychologischen Unterstützung eines Jan Frodeno als
Mentor. Wer weiß, vielleicht ist das am Ende das Zünglein an der Waage.
Ja, ja.
Dass sie ihm einfach sagt, Mensch Junge, mach doch nicht immer noch kurz vorher so einen Quatsch.
Ja.
Denn das hat Lionel Sanders oft gemacht. hat er ja auch mittlerweile eingesehen, ja, sagt ja er auch immer, das ist ja immer so der aktuelle Stand bei Lionel Sanders ist ja, ich habe viele Fehler gemacht in meinem Leben, jetzt mache ich nur noch alles richtig, ich höre nur noch auf...
Das heißt, er fährt mit Aeroflaschen auf Hawaii?
Ja, nein, er dachte, da tut man ihm auch manchmal ein bisschen Unrecht, so, ne, da hat er auch viel getan, so, ne, also und auch tatsächlich seine Ideen, muss man sagen, die wir ja auch sehr kritisch gesehen haben, damals für St. George, waren gar nicht so verkehrt, sagen wir mal so. Außerdem hat ihm da auch der Erfolg auch recht gegeben, ne?
Ja. Ja.
Nee, aber so, dass er einfach sagt, ich darf mich nicht so hetzen lassen von anderen Dingen, sondern ich muss nur auf mich hören so, und auf mein Gefühl. Das ist lang genug. Ich meine, der ist auch schon sehr lange dabei und hat so unfassbar viele Siege.
Yeah.
Ja, das darf man ja nicht vergessen, weil irgendwie, ja, bei allem, der steht natürlich auch ziemlich in der Öffentlichkeit und deswegen fliegen ihm solche Sätze natürlich dann auch immer wieder um die Ohren, wenn es dann nicht hinhaut. Aber ich erinnere mich dann immer lieber eher an so sensationelle Auftritte. Wie in St. George oder wie in Oceanside dieses Jahr, wo man dann einfach sehen konnte, so ja, der ist in der Lage, die alle zu dominieren.
Ja.
Er muss aber, er darf keinen Quatsch machen. Und da, wer weiß, vielleicht wird Jan Frodeno da tatsächlich zum Faktor, weil wenn es einen gibt, der den in Anführungszeichen Jüngeren sagen kann, oder nicht nur in Anführungszeichen, also sind wenige dabei, die älter sind als er, dann ist das er eben, weil er einfach diese Erfahrung gemacht hat, auch die Ich-mach-Fehler-Erfahrung, wenn wir uns an seinen ersten Hawaii-Auftritt, ne, mit Umziehen, alles schiefgelaufen, Reifenpanne wieder, ne, ohne Ende, alles, ne, und da ist ja nicht alles, aber ab dann lief es glatt.
Ja.
Das eine Jahr vergessen wir mal.
Ja. Also, lass uns mal kurz bei Sanders in die Aktualität gucken. Der hat nämlich am Wochenende noch ein Rennen gewonnen.
Ja.
Was genau. Er gar nicht brauchte für die Quali für dieses Jahr, aber der ist jetzt schon für Hawaii, nein, für Nizza, gehen wir mal davon aus, warten wir es ab, 25 qualifiziert.
Genau, es war ja ganz lange so die Frage. Irgendwann hat er gesagt, da hat er ja so angefangen zu liebäugeln, damit so gesagt hat, so einen will ich eigentlich noch, obwohl er gar nicht gebraucht hätte, weil ja vielleicht auch sein Quali-Rennen, was ihm dann letztendlich den Platz gesichert hat, dritter Platz in Lake Placid, vielleicht ihm nicht so das mitgegeben hat, was er sich erhofft hat, so als mentale Geschichte. Yeah. Und dann hat er gesagt, einen mache ich noch. Und eigentlich habe ich fest damit gerechnet, dass er nach Frankfurt kommt. Und da sagt so, komm her, das ist jetzt mein Ding. Aber so war es nicht. Er hat gesagt, er macht den Ironman Kanada in Penticton zum letzten Mal. Die Langdistanz da und ja, auch da jetzt alles andere, das Schwimmen musste abgesagt werden wegen Temperatursturz. Ja, und hat er ins Souverän, also was das jetzt wert ist, mag ich nicht zu sagen, er hat gewonnen. Das ist Fakt, hatte den besten Bikesplit. Das ist natürlich dann ja für ihn eine gute Geschichte, wenn du dann nicht irgendwie, und das ist nun mal das, was er normalerweise hat, wenn er dann halt mit so großem Rückstand ins Rennen erstmal gehen muss und dann irgendwie Taktik auch eine Rolle spielt, ja, fällt dann weg. Und ja, hat einen 2,45er Marathon hinten raufgelaufen, hat zum Sieg gereicht. Weiß ich nicht, was ihm das jetzt gibt. Es gibt ihm auf jeden Fall die Sicherheit, dass er auf der Langdistanz weiter planen kann und sich da keine Gedanken machen muss. Ja, und jetzt geht's, was wir schon am Anfang gesagt haben, jetzt geht halt das Kona-Training wieder los, ne?
Absolut.
Ja, also spannende Geschichte. Wie gesagt, hören wir nochmal rein in die dann irgendwann am Ende des Jahres. Ich habe da irgendwie so eine Ahnung gehabt, dass sie eine Rolle spielen könnten. Wer weiß, wo dann die anderen abbleiben, die ich gesagt habe, die keine Rolle spielen. Aber naja, es kann so viel passieren, aber eben nicht allen gleichzeitig.
Ja.
Und das ist das, um das vielleicht dann nochmal zusammenzufassen, wo ich einfach denke, einer von denen wird durchkommen und einer von denen wird sich den Titel holen und dahinter, da wird ganz, ganz, ganz viel passieren.
Wir werden in exakt 2 Monaten darüber reden. Das wäre nämlich der 27. Oktober, ein Tag nach dem Rennen von Kailua Kona. Wir sind natürlich vor Ort, ja, also wir können bald unsere Koffer packen, um nach Nizza zu fliegen. Und wir sind auch in Kailua Kona vor Ort mit allem, was dazugehört. Mit Nizza Daily, mit Kona Daily, mit Podcast von vor Ort, mit ganz vielen Interviews auf YouTube. Mit auch, um es nochmal zu erwähnen, der Zeitschrift. Jetzt, wie gesagt, morgen im Handel. Wir gehen gleich nochmal drauf ein, was da noch alles drin steht. Auch die große Nizza-Vorschau im Print.
Ja.
Auch die große Geschichte um Lucy Charles-Barkley. Als genau. Titelverteidigerin und wie ihr Saisonstart, da kann man jetzt nicht mehr sagen, aber wie ihre Saison bisher lief.
Ja, wie der Stand der Dinge ist, wie es ihr nach London ging und so weiter, ja, da hat sie sich zu geäußert uns gegenüber und ja, es ist ein spannendes Update.
Ja.
So ist es.
Ja, ein Update für die Szene. Wir sind Ironman 73 Europameisterin.
Ja, in der Tat. Und fast wär's auch noch, wären wir auch noch Europameister geworden. Aber ja. Habe ich vorhin schon gesagt, Leonard Arnold ist Zweiter geworden.
Ich glaube, wenn wir letzte Woche gefragt hätten, liebe Community da draußen, wisst ihr denn, wo die Ironman 73 Europameisterschaften stattfinden? Es ist schwierig genug bei den Europameisterschaften im Ironman. Die finden nämlich für die Profifrauen und die Profimänner an zwei Orten statt. Die ganzen Age-Gruppe aber an einem Ort. Das ist traditionell Frankfurt. Aber Ironman 73 Europameisterschaft, die wandert ja auch so ein bisschen durch die Gegend. Erschließt auch darüber neue Gebiete. Ist ein Rennen, was jetzt nicht so hoch im Kurs ist. Ich könnte mir vorstellen, dass viele Leute sagen, ey, ich wollte schon immer mal nach Tallinn und dass dieser Titel Ironman Europameisterschaft vielleicht gar nicht so das ausschlaggebende Kriterium war.
Nein, das mit Sicherheit nicht, sondern das ist natürlich Ironman Pro Series ist dann natürlich die große Geschichte und das zieht natürlich auch so Athletinnen wie Cat Matthews zum Beispiel dahin, die ganz klar sagt, sie guckt, das ist quasi ihr einer Fokus. Sie hat ja mehrere Eisen im Feuer, aber da immer schön weiter dranbleiben, immer schön Punkte sammeln, ist für sie wichtig.
Ja, und auch ein guter Test, ne? Also so, wenn man Kona gewinnen will auf der Doppeldistanz, sollte man eigentlich so eine Ironman 73 EM locker im Griff haben.
Boah,
böse gesagt jetzt.
Ja, das ist provokant, weil ich da würde ich.
Wir wissen ja das Ergebnis.
Ja, aber da würde ich sagen, weil es gibt natürlich da auch noch mal ganz andere. Vielleicht fangen wir einfach mal bei den, wir fangen bei den Frauen an und das kann man auch alles nachlesen auf trimark.de, steht es nochmal geschrieben, der Rennbericht und auch unsere Takeaways. Caroline Pohle hat gewonnen. Und sie hat das in einer Art und Weise getan, die man eigentlich nur von Lucy Charles-Barkley kennt. Und manchmal Anne Haug noch. Aber dann, das kommt aber dann auf die Besetzung des Rennens drauf an. Fantastisches Schwimmen, beste Schwimmzeit, beste Radzeit und dann am Ende zweitbeste Laufzeit vor Tamara Jewett. Natürlich Tamara Jewett, muss man sagen. Und das alles ist dann in der 3:59:40 geendet. Und mit dem ersten Platz und mit einer Caroline Pohle, die im Ziel ihrer, ja, soll man sagen, Erleichterung, ihrer Freude freien Lauf gelassen hat. Die Tränen flossen auch nachher nochmal im Zielinterview, weil sie sich so gefreut hat über diesen Sieg. Und der ganz, ganz, ganz viel Spaß macht beim zuzugucken. Weil ich meine, sowas, so ein Paket da hinbringen zu können, wo du sagst, du kannst so stark schwimmen, dass du das Radfahren dann kontrollieren kannst, so wie du es möchtest. Und dann kannst du auch noch beim Laufen eine Cat Matthews in Schach halten.
Mhm.
Nicht nur in Schach halten, sogar, sondern auch noch ausbauen, den Vorsprung. Cat Matthews hat es dann im Ziel gesagt. Sie hat gesagt, sie ist da für die Pro Series. Und die Pro Series war der einzige Grund, warum sie am Ende da versucht hat, dran zu bleiben. Ne? Every second matters. Oder wie ich jetzt so schon aufgehört, every second hurts. So, ne? Weil das halt einfach auch echt dann wehtut. Und sie ist, wie würde man es genau über sie scattet, also quasi ein bisschen angefressen, aber mit einem Lächeln im Gesicht hat sie es gesagt, so, ne? Also dass sie nicht eingekriegt hat.
Ja.
Ja, weil es einfach nicht drin war, weil sie einfach dieses fantastische Rennen rausgeballert hat und das macht so viel Spaß. Da ist wieder eine, die jetzt Europameisterin ist und die jetzt gezeigt hat, ich kann diese Rennen einfach so dominieren, diese mutige Renngestaltung, die wir bei den Männern gesehen haben. Das scheint irgendwie gerade so, in Mode zu kommen, aber ganz viele fassen sich dieses Herz und einfach zu sagen, ich setze mich nach vorne und ich versuche solange es geht, vorne zu bleiben. Und vielleicht komme ich irgendwann durch. Vielleicht nicht dieses Rennen, vielleicht irgendwann ein nächstes Rennen. Aber ich habe mich mal gezeigt. Und ich bestimme da das von Anfang an mit und kann dann quasi noch an meiner Laufform ja auch weiter arbeiten. Und vielleicht ist es irgendwann mal so, dass nicht, ja, dass es dann einfach aufgeht.
Ja.
An einem guten Tag, aber mit Sicherheit hat man sich in die Verlosung gebracht und die Leute müssen über einen reden und das sehe ich gerade ganz, ganz viel. Das macht mir großen Spaß.
Ja.
Das ist schön. Nicht einfach, weißt du, diese Taktik, wo es dann, ja, hinten drin, ja, dann muss es irgendwelche Konstellationen geben und der mit dem, ja, wenn er in der Gruppe dranbleibt, dann kann er vielleicht nach vorne fahren, um dann die Laufstärke auszubringen und so weiter. Nee, einfach vorne wegschwimmen, vorne weg Radfahren und dann gucken, für was es reicht am Ende. Finde ich sehr, sehr gut. Habe ich große Sympathien, haben wir jetzt hier gesehen und auch bei den Männern. Muss ich sagen, also ich hatte mich jetzt im Vorfeld tatsächlich nicht so tief damit beschäftigt, aber Panagiotos Bitados ist für viele wahrscheinlich ein neuer Name, hatte sie quasi auch auf die es auf darauf angelegt, halt irgendwie für Paris sich zu qualifizieren. Da hat es nicht gereicht, ist halt Kurzdistanzler, topfit, hat drei Rennen gemacht, Challenge Weichsee, Truma Triathlon und jetzt Ironman 70.3 Tallinn in 24, die quasi PTO-relevant waren, hat die alle gewonnen. Fantastischer Läufer, offensichtlich, der einfach da auch nicht einzuholen war, auch noch ganz jung, ich glaube 21 oder so.
Ja.
Wo soll das alles noch hinführen?
Ja, ja,
ja. Ja. Ne? Und dann aber eben sehr cool, direkt dahinter Leonard Arnold, der Njelle Gehns abgestellt hat, aber es geschafft hat.
Ein guter Kona-Test.
Den zweiten Platz da und der sich auch sehr gefreut hat, hat man gesehen. Kaspar Stepniak, der ja noch in Frankfurt schon ein sehr, sehr gutes Rennen gezeigt hat, jetzt hier auf Platz 4, scheint offensichtlich auch in sehr, sehr guter Form zu sein. Ja, und dann vielleicht noch ein Wort zu Justus Nieschlag, der auf Platz 5 gelandet ist. Alles, da kann man mal sehen, mit was für Ansprüchen man an Justus Nieschlag rangeht. Wir quasi in der Erwartung sozusagen, ne? Aber er auch selber, der sagt so, habe ich mehr erwartet. So, ne? Dass da mehr geht. Kann, glaube ich, auch. Also da bin ich auch noch von überzeugt, dass, ich meine, das ist jetzt, also gerade wenn man jetzt auf die 70.3 WM guckt, ist es ja noch wirklich, wirklich lange hin, dass da noch ganz, ganz viel passieren kann. Aber da finde ich, ist Justus Nieschlag auch immer einer, den man damit auf dem Zettel haben muss.
Ja. 10 Tage vor Weihnachten erst die 70.3 WM in Neuseeland, in Taupo.
Auch irgendwie cool,
ne? Caroline Poli jetzt natürlich auch qualifiziert als Europameisterin. Ich nehme an, dass sie den Slot auch angenommen hat. Die hat ja noch gar nicht so viel Erfahrung. Ich habe gerade geschaut, die hat in die Pro Series erst ein Rennen eingebracht. Das war der Ironman 70.3 Les Sables d'Olonne mit Platz 5. Ist jetzt durch das zweite Rennen, was sie eingebracht hat, ordentlich geklettert von Platz 67 auf 31. Bei den Frauen gab es auch ein paar Veränderungen. Da ist diese amerikanische Phalanx von Jackie Herring und Daniel Lewis, die beide noch führen, und der dritten Alice Alberts durchbrochen worden. Maya Stager-Nielsen ist aufgestiegen um einen Platz jetzt in den Top 3.
Ja, die auch eher gut drauf ist.
Ja, und Kate Matthews, du hast es gesagt, jede Sekunde zählt oder tut weh, ist um 3 Plätze auf Platz 4 gestiegen, aber auch durchaus in Schlagweite, wenn man weiß, was da eben noch kommt. Ja, also da gibt es ja Namen, also ob denn Daniel Lewis nun Ironman Weltmeisterin wird, wage ich zu bezweifeln, ja, aber eine Kate Matthews, da gibt es nochmal ordentlich Punkte, also da ist die Messe noch nicht gelesen. Bei den Männern gab es gar nicht so viele Verschiebungen, bei den Frauen eben diese beiden Aufsteigerinnen oben in der Spitze, Maya Stager-Nielsen um einen Platz auf 3 und Kate Matthews um 3 Plätze auf 4, hat natürlich dazu geführt, dass unsere Daniela Bleimehl als einzige Deutsche in den Top 10 etwas verdrängt wurde, von Platz 6 auf 7. Und Els Wisser ist nochmal wieder neu in die Top 10 reingekommen auf Platz 8, vorher Platz 12. Aber da sieht man auch, viel starten heißt nicht viel gewinnen.
Ja.
Ne? Ob das jetzt so im Zuge der Vorbereitung auf Nizza dann die richtige Strategie ist, wird man in Nizza sehen.
Ganz genau, und da haben wir auch noch viel, viel Zeit. Ja, und bei Caroline Pole ist es tatsächlich so, ihr wäre das ja schon fast, sagen wir mal, dieses Jahr bei The Championship gelungen, wo sie ganz, ganz lange vorne war und dann aber, ja, einfach, ja, wenn ich mich richtig erinnere, sogar dann zusammengeklappt ist, auch noch auf der Laufstrecke. Ja, sie hat einen DNF, also wirklich, wirklich kurz vom Ziel. Und ja, wie gesagt, irgendwann geht so eine mutige Renngestaltung auf und dann scheppert's.
Ja.
Sehr, sehr cool.
Ja. Das war so das, was sich aktuell in der Szene getan hat. Wenn es bei euch scheppert, dann könnte es sein, dass es die Briefkastenklappe ist. Wenn ihr Abonnent seid, können wir nur jedem ans Herz legen, das Triathlon-Jahresabo.
Ja.
Ne, 89,95 € und ihr seid laufend informiert und bekommt die Zeitschrift jeden Monat pünktlich geliefert. Fürs Ausland können wir es nicht immer garantieren, aber in Deutschland leider. Schon im Kiosk erst morgen, bei vielen Leserinnen und Lesern schon im Briefkasten, bei uns hier auf dem Tisch. Nils, was steht drin?
Gib noch mal her. Das ist ja immer, bei mir wird das immer so gelöscht, wenn ich bin schon wieder voll in der nächsten Ausgabe drin. Aber was steht drin? Ja, wir konnten natürlich nicht anders als die Goldstaffel auf den Titel zu nehmen, das ist halt einfach, das konnten wir uns nicht entgehen lassen. Wenn Deutschland Gold holt im Triathlon, dann muss das auf den Titel, auch wenn es jetzt schon ein paar Tage her ist. Aber du hast nochmal mit der Geschichte auch nochmal drauf geguckt, wie es dazu gekommen ist und was das für den deutschen Triathlon bedeutet. Und nochmal mit ein bisschen Abstand, mit einem Schritt zurück, nochmal da drauf geguckt jetzt auf das WM-Gold. Das ist quasi das eine große Titelthema und das andere Titelthema ist eben die Ironman WM-Vorschau, Nizza, alles, was man wissen muss, wir können es auch nicht hundertprozentig vorhersagen, aber um ein gutes Gefühl beim Tippschein ausfüllen zu haben. Da steht alles drin, das kann man auf jeden Fall gucken. Und man kann ja eben, wie gesagt, wir haben es vorhin schon gesagt, Lucy Charles Barkley, die geforderte Weltmeisterin, habe ich es genannt. Ich meine, das ist tatsächlich ja eine neue Rolle für sie. Die kann mit Druck umgehen, keine Frage, aber es ist jetzt eine andere Situation für sie.
Ja. Wir lassen ein paar Age-Grupperinnen zu Wort kommen. Das Thema hatten wir auch vorhin, dass eben doch viele am Start sind aus deutscher Sicht. Und es sind ja auch bei den Profis einige, wie ist jetzt der richtige Begriff, WM-Rookies
genau.
Am Start, die wir nochmal gefragt haben, wie es ihnen so geht in der Nizza-Vorbereitung, die ganzen Favoritenchecks. Wir haben auch nochmal so ein bisschen versucht, das letztjährige Rennen zu analysieren und was sich daraus erschließt für die Prognose für dieses Jahr.
Ja.
Was ist das Besondere? Was ist auch das andere an der Strecke von Nizza?
Ja, und was kann man so mitnehmen? Ne? Weil natürlich haben wir im letzten Jahr ganz vor dem Rennen wahnsinnig viel darüber diskutiert, was es wohl quasi für Erkenntnisse gibt. Jetzt haben wir diese Erkenntnisse und das, genau wie du sagst, können wir halt, was kann man halt mitnehmen? Was können sozusagen die Frauen aus dem Männerrennen mitnehmen, um zu sehen, auf was es ankommt? So.
Mhm.
Und da gibt es sicherlich einiges. Was haben wir nochmal zusammengetragen? Genau, du hast die Nizza-Rookies oder die WM-Rookies nochmal genannt. Tolle Geschichte, wirklich einfach, weil auch spannende Athletinnen dabei, die, wenn wir auch so ehrlich sind, auch die ein oder andere nicht auf dem Schirm hatten. Ja. Aber umso spannender, ne? Jetzt dann mal zu sehen, wofür es dann reichen kann.
Ja, da gibt es sicher viele Talente. Gutes Stichwort auch. Es geht in einer anderen Strecke um das Thema Talent. Also wenn auch ihr mal einen Marathon auf der Langdistanz unter 2:30 laufen wollt, es gehört sicher Talent dazu. Was Talent im Triathlon bedeutet und ob es auch ohne geht, das haben wir ein bisschen auseinandergepflückt und analysiert. Es ist ein neues Rad im Test.
Ja, genau. Das neue Canyon Air Road wurde ja vorgestellt kurz vor den Olympischen Spielen. Da ist auch gefahren worden. Hier jetzt bei uns im Test mit einer neuen Feinheit. Wie soll man sagen? Wir haben bei der letzten Ausführung des Air Road und auch bei vielen anderen Aero-Rädern immer wieder gesagt, habt ihr auch an uns Triathleten gedacht? Wir brauchen einen Aero-Lenker auf dem Rennrad, weil das einfach für viele einfach eine interessante Option ist, zu sagen, ich hab echt ein aerodynamisches Rad, aber ich will nur eine Maschine, ich will mir keine Triathlon-Maschine dahinstellen, aber ich will auch nicht so einen halbgaren Kompromiss. Und hier muss man tatsächlich sagen, hat Canyon jetzt zugehört, hat in seinen Baukasten gegriffen, auch vielleicht eine Erkenntnis, denn aus Nizza, da war ja tatsächlich die Frage ganz lange, und die haben es tatsächlich ausprobiert, auch ganz lange, ist dann vielleicht doch das Rennrad mit einem Aero-Lenker die bessere Variante im Vergleich zum Triathlonrad? Die Tests haben alle gesagt, und gezeigt am Ende. Nein, ist es nicht, aufgrund des großen, langen Auf und Abs, was man oben noch hat. Da verliert man mehr Zeit.
Ja.
Aber in der Zeit ist natürlich auch Entwicklungsarbeit entstanden. Und die haben jetzt tatsächlich hier ein Rad, also lest euch durch, aber ein Rad auf die Räder gestellt, was wirklich mehr kann als frühere Varianten. Und das finde ich ganz schön, so ein bisschen auch auf den Markt gehört, glaube ich, dann. Ne? Wenn es dann doch den einen oder anderen gibt, sagt so, der sagt, Mensch, könnt ihr das nicht anbieten? Ja, da gibt es jetzt halt ein Aero-Cockpit, was halt ja wirklich, wirklich funktioniert. Mhm. Also großer, ausführlicher Test. Kollege Baranski hat seine schweren Haxen oder seine starken Haxen damit da, rede ich um Kopf und Kragen. Er hat es getestet, ausgiebig. Und wenn Markus was testet, dann will das schon was heißen.
Ja, ja.
Ja. Ich habe mich mit dem Thema Reifen beschäftigt, eins meiner Lieblingsthemen, was mir gerade so ein bisschen dadurch verleidet wird, dass es immer, immer komplizierter wird, den richtigen Reifen für sich zu finden. Und damit ist nicht mehr wie früher der schnellste Reifen gemeint, sondern tatsächlich der richtige. Und ohne hier Panik schüren zu wollen, aber wir fanden, es ist auf jeden Fall an der Zeit, mal tatsächlich wieder eine wirkliche Beratung zu machen, weil das, was früher einen vielleicht nur langsamer gemacht hat, kann einen jetzt wirklich, wirklich zu wirklich schweren Problemen, zu Stürzen führen, wenn der Reifen nicht zur Felge passt. Und das passiert leider, müssen wir sehen, immer häufiger, entweder aus Unwissenheit oder aus Nicht-Kompatibilitätsgründen, Sachen, die eigentlich miteinander kompatibel sein sollten, die es aber dann trotzdem nicht sind, weil nicht alle Hersteller alles mit allem ausprobieren, sagen wir, wie es ist. Und weil es einfach neue Technologien gibt, neue in Anführungszeichen, aber die jetzt uns auch Triathleten erreichen, wie das Thema Hookless-Felgen und so weiter, wo man auf einmal sich mit ganz, ganz intensiv mit Reifendrücken beschäftigen muss, ganz intensiv mit Reifenbreiten beschäftigen muss. Und das ist alles nicht so einfach, wie es mal war. Ich sag's, wie es ist. Also einfach nur, und die Frage werfe ich da halt auch auf, ich glaube, ganz, ganz viele, die Hookless-Felgen auf ihren Rädern haben, die sie gekauft haben, wissen die überhaupt nicht, dass es eine Hookless-Felge ist. Das kann aber unter Umständen lebensgefährlich sein, das nicht zu wissen. Deswegen lesen und gucken, was man für Material hat und vor allen Dingen auch, wenn man sich Material anschaffen will, immer überlegen, passt es zu mir?
Ja.
Ja, also wenn man zum Beispiel ein sehr, sehr, sehr schwerer Athlet ist, dann kann man einfach nicht alles fahren, was der Markt hergibt mittlerweile, weil das einen höheren Reifendruck verlangt, der aber bei bestimmten Felgen und bestimmten Reifenkombinationen nicht mehr funktioniert. Also,
komplex
ist auch eigentlich, muss ich so sagen, ist eigentlich noch nicht zu Ende erzählt, müsste man eigentlich nochmal genauer hingucken, aber für den Anfang steht da schon mal alles drin, was man wissen muss, damit man zumindest keine groben Fehler macht bei der Reifenwahl. Ja, und dann haben wir da hinten nochmal drauf geguckt, tatsächlich, weil jetzt geht's los, es geht strukturiertes Training, fängt wieder an, Power and Pace geht in die nächste Saison, unsere Triathlon-Community, und ich glaube, es werden halt auch wieder viele dabei sein, die jetzt zum ersten Mal sagen, okay, die Saison gehe ich's an, ich habe bisher zwar auch trainiert und irgendwas gemacht, aber jetzt will ich das mal wirklich wissen, ich will strukturiert trainieren, und für diesen Fall, dass man diesen Status erreicht hat und sagt, okay, ich gehe jetzt mal all in, weil das ist halt ein Commitment zu sagen, ich will jetzt wirklich nach einem Plan trainieren. Und da gibt es natürlich bestimmte Dinge, die einem da sehr bei helfen, oder man könnte auch sagen, mit denen man sich wirklich befassen muss. Und wir haben uns wirklich mal angeguckt, was braucht man wirklich? Weil man kann natürlich, wenn Geld keine Rolle spielt, kannst du natürlich alles kaufen und sagen, okay, dann habe ich einfach auch alles. Aber auf was kommt es wirklich an? Und das ist aber, glaube ich, auch für, nicht nur für Einsteiger, sondern auch für ambitionierte Triathleten auch nochmal wichtig, sich das, glaube ich, nochmal bewusst zu machen, wo man steht und ob man vielleicht bei der einen oder anderen Sache nochmal überlegen sollte, ob man das nochmal justieren muss. Also, schöne Geschichte.
Ja. Zum Stichwort Power and Pace noch die Ankündigung. Trainingsstart ist am 30.09. Wir werden am 12.09., wenn ich das Datum richtig im Kopf habe, eine Live-Auftaktveranstaltung machen auf YouTube, wo wir alles erzählen, was in der Saison neu ist. Es wird vieles neu sein. Es wird vieles anders sein. Dazu dann an gegebener Stelle mehr. Jetzt erstmal morgen früh, wenn ihr es nicht im Abo habt, was wir euch nahelegen, nach wie vor.
Ja, sag's ruhig nochmal.
Ja, macht das. Das Abo, ihr verpasst nichts, ihr unterstützt alles, was wir an anderer Stelle tun. wer es noch nicht hat, morgen früh am Kiosk oder auch digital in der App, wo alle Zeitschriftenausgaben zu finden sind, mit Volltextsuche und so weiter, da könnt ihr euch austoben. Oder eben auch bei uns im Shop, spomedes.de, da findet ihr die aktuelle Ausgabe und ja, die letzten Jahrgänge. Wenn ihr klassischerweise zum Kiosk gehen wollt, wir haben auf der Website einen Kioskfinder, der versteckt sich im mobilen Menü so ein bisschen auf der Website, im Browser, auf dem großen Monitor sieht man das gleich oben in der Dachzeile, da könnt ihr eure Postleitzahl eingeben oder die Ortung eures Browsers freigeben und dann werden euch die nächsten Kioske angezeigt, wo ihr die Ausgabe käuflich erwerben könnt. Wie gesagt, ab morgen im Handel, im Abo schon in eurem Briefkasten.
Genau, sie ist sehr gut.
Finde ich auch.
Eigenlob Ende.
Gut, machen wir einen Deckel drauf. Euch wünschen wir eine schöne Resttrainingswoche bei schönem Restsommerwetter. Ich hoffe, es bleibt uns lange erhalten. Wir haben lange darum gekämpft, dass der Sommer kommt. Jetzt ist er da, jetzt sollten wir ihn genießen und nutzen. Wie gesagt, denkt an unsere Ausgabe, denkt an unseren Partner drinkag1.com/carbonlactat. Das Ganze nochmal in den Shownotes und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Danke, Nils.
Bis dahin.
Ciao, ciao.
Ciao.